Ja, Niklas Franz, Sie sind freischaffender Journalist, waren mehrere Jahre in Brasilien. Jetzt gerade sind Sie zurück in Deutschland. Die Wahlen in Brasilien stehen ja bevor. Neben einigen Sprengkandidierenden gibt es zwei Favoriten. Auf der einen Seite der amtierende Präsident Jair Bolsonaro, auf der anderen Seite der Herausforderer Luiz Inácio, genannt Lula da Silva. Dieser hat in den Nullerjahren den Posten an der Staatsspitze bereits inne. Sprechen wir doch zuerst über Jair Bolsonaro. Die Deutsche Tagesschau hat im Herbst 2018, also kurz nach dessen Wahl zum Präsidenten, einen Artikel geschrieben, in welchem sie erklärt, dass sie den Begriff nicht leichtfertig verwende, sie Bolsonaro aber künftig tatsächlich als Rechtsextremen bezeichne. Warum ist diese Bezeichnung angebracht bei Jair Bolsonaro?
Ja, ich glaube, da muss man sich zum einen die Geschichte dieses Mannes angucken. Bolsonaro kommt selbst aus dem Militär, also hat seine politische Karriere eigentlich beim Militär begonnen. Er ist ein Bewunderer der Militärdiktatur, die in Brasilien erst 1985 geendet hat. Er hat zum Beispiel auch Porträts von Folterknechten an der Wand hängen in seinem Büro. Und natürlich ist Bolsonaro auch ganz bekannt für seine homo- und transfeindlichen Ausfälle. Er hat sich in der Vergangenheit immer wieder rassistisch geäußert. Er hat in der Vergangenheit immer wieder Bewunderung für Diktatoren geäußert. Und natürlich auch seine Politik geht genau in diese Richtung. Also er versucht, Umweltbehörden zu zerschlagen. Er hat in der Corona-Pandemie ja eigentlich alles dafür getan, die Pandemie herunterzuspielen, zu leugnen. In ganz vielen Punkten lässt sich das genau abzeichnen oder finde ich meiner Meinung nach, ist es total berechtigt, ihn als rechtsradikal oder auch rechtsextrem zu bezeichnen. Einige gehen sogar so weit, ihn als Faschisten zu bezeichnen. Ich halte mich da immer so ein bisschen raus aus der Diskussion. Ich bin selbst kein Historiker, aber ich glaube, Bolsonaro hat durchaus einige Elemente, die man auch als faschistisch bezeichnen kann. Also dieser konstante Angriffsmodus, also auch die Anstiftung oder die Aufrufung zur Gewalt und auch ganz deutlich symbolisch gibt es auch einige Dinge, die Bolsonaro immer wieder tun, die uns an ganz, ganz dunkle Zeiten erinnern lassen.
Können Sie das ausführen? Was für Symbole sind das?
Zum Beispiel, dass Bolsonaro sich konstant so als Mann des Volkes inszeniert. Zum Teil hat er wirklich auch eine relativ stabile Basis in der Bevölkerung und das führt dazu, dass Bolsonaro sehr oft sich zum Beispiel feiern lässt von seinen AnhängerInnen. Was er zum Beispiel sehr gerne macht, sind Motorradrallyes. Also da düst er dann zusammen mit tausenden AnhängerInnen über Autobahnen herunter. Das ist ganz klar auch eine Anspielung auf Mussolini, der das auch gerne gemacht hat. Er lässt sich dann auch oft spontan irgendwie am Strand blicken, lässt sich da von seinen AnhängerInnen feiern. Bolsonaro will eigentlich konstant zeigen, dass der Gros der Bevölkerung auf seiner Seite steht. Und deshalb ist diese Inszenierung oder dieses populäre Moment ganz wichtig für diesen Bolsonarismus, also für diese Bewegung, die durch den Präsidenten entfacht wurde.
Ja, der amtierende Präsident Jair Bolsonaro tritt also zur Wiederwahl an bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen vom 2. Oktober. In den Umfragen liegt er hinter dem Herausforderer Lula. Trotzdem darf er sich immer noch Chancen ausrechnen. Wer steht denn aus welchen Gründen tatsächlich noch hinter Bolsonaro?
Ja, also wenn man sich das anguckt, muss man schon sagen, dass Bolsonaro im Laufe seiner Amtszeit viel Rückhalt verloren hat. Im Jahr 2018 ist ihm wirklich so ein Momentum geglückt. Sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Zum einen ja eine Unsicherheit oder ziemlich viele Ängste auch nach gigantischen Korruptionsskandalen. Bolsonaro hat es ganz geschickt geschafft, den Hass auf die Arbeiterpartei PT für seine Zwecke zu kanalisieren. Es war eine Sicherheitskrise, also im Jahr 2017, im Jahr vor der Wahl, wurden 60.000 Menschen ermordet. Er hat ganz geschickt die sozialen Medien eingesetzt. Er hat sich so als Anti-Establishment und als ja so rastloser Kämpfer gegen die Korruption inszeniert. Also es ist ziemlich gut aufgegangen bei der letzten Wahl. Und jetzt im Laufe der Amtszeit haben viele ehemalige UnterstützerInnen haben sich von Bolsonaro abgewendet. Aber trotzdem rund 25% der Bevölkerung steht weiterhin auf der Seite von Bolsonaro. Da muss man sagen, die stehen nicht trotz der ganzen Provokationen und Ausfällen auf der Seite von Bolsonaro, sondern gerade wegen dieser zum Teil schon faschistoiden oder menschenverachtenden Politik. Also man muss schon anerkennen, dass es Bolsonaro geglückt ist, eine Bewegung zu erschaffen, zu kreieren, die auch oft als Bolsonarismus bezeichnet wird. Und was ein Riesenproblem sein wird, auch wenn es gelingen sollte, Bolsonaro in diesem Jahr abzuwählen, werden sich diese 25% der Bevölkerung nicht einfach in Luft auflösen. Und dieser Teil der Bevölkerung, der hinter Bolsonaro steht, das sind nicht Menschen, die einfach nur zur Wahl gehen, vielleicht sich mal irgendwie einen Wahlkampfauftritt angucken, wenn der Kandidat gerade in der Stadt ist. Das hat schon zum Teil was Sektenhaftes. Also ich habe viel mich in den letzten Monaten mit den AnhängerInnen von Bolsonaro auseinandergesetzt. Ich habe viele Interviews geführt. Und das ist ein absoluter Helden- oder Führerkult, den Bolsonaro geschafft hat, zu etablieren. Und das ist genau die große Gefahr auch. Also auch wenn Lula in diesem Jahr die Wahl gewinnen sollte, diese 25% der Bevölkerung werden weiter hinter Bolsonaro stehen. Und es ist davon auszugehen, dass sie sich auch weiter radikalisieren werden.
Wie gesagt, sein Herausforderer Luiz Inácio da Silva, genannt Lula, war bereits Präsident von Brasilien von 2003 bis 2010. Für welche Werte steht denn Lula?
Ja, ich glaube, Lula kann man so als klassischen Sozialdemokraten bezeichnen. Was Lula schon immer gut konnte, ist eigentlich seine Fühler in alle Richtungen auszustrecken. Er hat schon die Tradition von Lulas oder auch seiner Partei hat schon eine gewisse linke Tradition, also ganz wichtig für den Aufstieg der Arbeiterparteien in den 1980er Jahren war, dass da verschiedene Kräfte zusammengekommen sind, also befreiungstheologische Ansätze, also Teile so der linken katholischen Kirche, die Landlosenbewegung und auch vor allem die Gewerkschaftsbewegung. Also Lula ist selbst ein armer Landflüchtling, er hat nur wenige Jahre die Schule besucht, ist dann aus dem nordöstlichen Bundesstaat Pernambuco nach São Paulo gezogen mit seiner Familie, hat dort in einem Autowerk gearbeitet, ist zum Gewerkschaftsführer aufgestiegen und so kam er erst in die Politik. Und im Laufe seiner Amtszeit, bevor seine Amtszeit dreimal Präsident zu werden, hat es erst beim vierten Anlauf geschafft. Und ja, seine Amtszeit lässt sich auf jeden Fall eher so als klassisch sozialdemokratisch charakterisieren. Er hat es geschafft, Millionen BrasilianerInnen aus der extremen Armut zu holen. Er hat Bildungsprogramme für marginalisierte Gruppen eingeführt. In diesem Bereich hat er wirklich sehr große Fortschritte erzielt. In der Umweltpolitik wird auch die PT oder auch Lula scharf kritisiert. Also sie haben weiterhin auf Großprojekte gesetzt. Die haben nicht mit so einem Wirtschaftswachstum gebrochen, auf Kosten der Natur und auch indigener Schutzräume. Und in diesem Wahlkampf zeichnet sich so ein bisschen ein ambivalentes Bild wieder ab, was meiner Meinung nach auch Lula ganz gut charakterisiert. Auf der einen Seite sagt er, ja, wir müssen ein Indigenenministerium einrichten mit einer Indigenen oder einem Indigenen an der Spitze. Er hat auch die Nähe wieder zu sozialen Bewegungen gesucht. Er hat auch gesagt, er wird von so einer neoliberalen Schuldenbremse wieder abrücken. Auf der anderen Seite sucht er auch ganz klar die Nähe wieder zum Großkapital. Er hat einen Konservativen zum Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt, also der ehemalige Gouverneur von São Paulo war. Und er sendet sozusagen Signale in beide Richtungen. Und ich glaube, da muss man sich natürlich aber auch die brasilianischen Kräfteverhältnisse angucken. Brasilien ist ein extrem konservatives Land. Mit einem allzu großen oder mit einem allzu radikalen Wahlprogramm kann man in Brasilien keine Wahlen gewinnen. Und ich glaube, das ist auch genau die Rechnung Lulas. Und jetzt vielleicht ein bisschen anders als in anderen lateinamerikanischen Ländern, zum Beispiel in Chile oder in Kolumbien, wo ja gerade auch linke KandidatInnen die Wahlen gewonnen haben, wo da wirklich große oder massive soziale Bewegungen hinterstanden, ist die Situation in Brasilien ein bisschen anders. Die sozialen Bewegungen sind relativ schwach in den letzten Jahren und Lula kann sich nicht wirklich auf so eine Massenbewegung verlassen, wie das in anderen lateinamerikanischen Ländern der Fall ist.
Ja, am 2. Oktober nun also die Wahlen in Brasilien. Bolsonaro habe bereits mehrfach erklärt, die Ergebnisse nur im Falle seines eigenen Sieges anerkennen zu wollen, schreiben Sie in einem Artikel. Was bedeutet das konkret?
Ja, konkret bedeutet das, dass Bolsonaro konstant versucht, den demokratischen Wahlprozess zu delegitimieren. Welche Absicht jetzt dahinter steht oder was Bolsonaro versuchen könnte, da würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Also man muss, glaube ich, anerkennen oder man muss sich die Situation jetzt vor Augen führen, dass Bolsonaro alles daran setzt, Lügen zu verbreiten über das demokratische Wahlsystem. Er sagt zum Beispiel auch, nur Gott könne ihn von der Präsidentschaft entfernen. Aber was jetzt genau passieren könnte während der Wahl, ist relativ schwer vorauszusehen. Man kann sagen, dass vor allen Dingen in den letzten Wochen eine ziemlich starke Gegenreaktion gegen diese Delegitimierungsversuche Bolsonaros eingeleitet wurden. Es hat zum Beispiel sich eine ziemlich ungewöhnliche Allianz gebildet. Die haben einen offenen Brief verfasst. Da sind ganz verschiedene Kräfte zusammengekommen. Ehemalige RichterInnen, PolitikerInnen, MusikerInnen. aber auch Teile des Großkapitals. Und die haben ein gemeinsames Manifest am vergangenen Donnerstag vorgestellt, wo sie dazu aufrufen, dass die Wahlergebnisse auf jeden Fall anerkannt werden müssen, Vertrauen in den demokratischen Wahlprozess ausdrücken. Und das ist für Bolsonaro gerade so schwierig, oder dass dieses Manifest könnte ihn gerade so in Bedrängnis bringen, weil auch einige ehemalige Gefolgsleute Bolsonaros das unterzeichnet haben. Aber also ich würde sagen, die demokratischen Institutionen und auch insgesamt Brasilien würde ich als stabil genug einzuschätzen, auch bestimmten autoritären Experimenten Bolsonaros standzuhalten. Aber man muss leider sagen, es ist abzusehen, dass wenn Bolsonaro die Wahl verlieren wird, dass er irgendwas versuchen wird und dass er auf keinen Fall die Wahlergebnisse akzeptieren wird.
Ein Vergleich mit den USA liegt eigentlich schon fast nahe. Welche Rolle spielen denn die Medien im Wahlkampf? Gibt es in Brasilien etwa auch wie in den USA eine stark polarisierte Medienlandschaft, die oft mehr Propaganda im Sinne ihrer BesitzerInnen betreibt, als einfach informiert?
Also ich glaube, man muss festhalten, dass die brasilianische Medienlandschaft extrem zentralisiert ist. Es gibt einige große Konzerne, die traditionell auf der rechten Seite stehen oder konservativ ticken. Die haben auch dazu geführt, dass Bolsonaro überhaupt gewählt werden konnte. Die haben zum Beispiel massiv Stimmung gemacht gegen die Arbeiterpartei PT. Die haben im Prinzip das Impeachment-Verfahren gegen die Ex-Präsidentin Dilma Rousseff herbeigeschrieben. Das sind Dinge, die man nicht vergessen sollte, dass diese großen Medien Mitschuld eigentlich an dieser besorgniserregenden Situation in Brasilien haben. Aber seit dem Amtsantritt von Bolsonaro haben sich eigentlich alle großen traditionellen oder auch bürgerlichen Medien komplett abgewendet von Bolsonaro. Oder abgewendet ist vielleicht der falsche Begriff, weil sie jetzt auch noch nie klar auf seiner Seite standen. Aber sie berichten sehr, sehr kritisch. Und die Amtszeit von Bolsonaro, man muss dazu sagen, Bolsonaro teilt auch immer wieder heftig gegen die Medien aus. Also es ist, bestimmte Zeitungen sind dann sind fast schon so die Lieblingsfeindinnen von Bolsonaro geworden. Bolsonaro hat ReporterInnen ganz offen Schläge angedroht. Der hat Medien versucht, finanziell trockenzulegen. Und das hat zu einer heftigen Gegenreaktion geführt. Und mittlerweile sind die Medien extrem kritisch und ja, sind eine der wichtigsten Säulen eigentlich in diesem System, was die demokratischen Werte Brasiliens verteidigt. Also man darf nicht die Geschichte der brasilianischen Medien aus dem Auge verlieren, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass mittlerweile die Medien eine extrem wichtige Rolle spielen, um diesen konstanten Putschdrohungen von Bolsonaro irgendwie Einhalt zu gebieten. Es wird jetzt spannend sein, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Also am Dienstag, den 16. August, hat der Wahlkampf offiziell begonnen. Bolsonaro setzt wieder, wie im Wahlkampf 2018, vor allen Dingen auf die sozialen Medien. Also im letzten Wahlkampf ist er zum Beispiel Fernsehduellen ferngeblieben. Das hat auch damit zu tun, dass ein Messeranschlag auf ihn verübt wurde. Aber er hat im Prinzip alles darauf gesetzt, seinen Wahlkampf eigentlich fast nur in den sozialen Medien stattfinden zu lassen. Und in diesem Wahlkampf dürfte es wahrscheinlich nicht anders sein. Also ich bin relativ skeptisch, dass sich zum Beispiel auch Lula und Bolsonaro in einem Fernsehduell gegenübertreten werden.